Wir starten heute in die Kampagne «Jünger wird man unterwegs». Und wenn ich verschiedene Zeitschriften durchschaue, also normale Magazine, dann fällt mir sofort auf, jünger werden ist sexy. Und wenn ich irgendwie den Wunsch verspüre, älter zu werden, dann liege ich daneben. Das ist jetzt überhaupt nicht im Trend. Und zumindest für die Kosmetikindustrie, die will mir klar machen, jünger werden ist sexy. Und da musst du unbedingt anstreben. Älter werden ist eine Herausforderung. Und ganz ehrlich, älter werden, das ist nichts für Feigling. Jünger werden, im biblischen Sinn, ist auch nichts für Feigling. Es ist ähnlich wie im natürlichen Leben, wenn man älter wird. Das ist eine rechte Herausforderung. Da braucht Mut. Es ist nichts für Mimme. Jünger werden im biblischen Sinn ist auch nichts für Mimme, sondern das ist für Leute, die Mut haben, einen Weg zu gehen, der ziemlich herausfordernd ist, der aber auch eine grosse Perspektive bringt. Und dem, wenn wir so ein bisschen entlang denken oder dem auf die Spur gehen, was heisst das eigentlich? Jünger werden, im biblischen Sinn, nämlich Jesus nachfolgen. Und zudem ist ja so ein bisschen eine Empfehlung, parallel das Buch zu lesen von Dallas Willard. Und das ist nicht einfach ein Buch, wie Frank Peretti, das Ende aller Zeiten oder irgend so einen christlichen Schmöker, sondern es ist eine Zusammenstellung von verschiedenen Vorträgen, die Dallas Willard gehalten hat. Er war Philosophieprofessor in Amerika, ich glaube in South Carolina, und er hat sein Leben lang Philosophie und Religion gelehrt und daneben viele Vorträge gehalten und auch Bücher geschrieben. Und eines von seinen Hauptanliegen war eben nicht irgendwelche grossartige Erkenntnisse philosophischer Art, sondern wie können wir Gott besser kennenlernen? Wie komme ich in eine tiefere Beziehung zu Gott? Er hat mit seinen Vorträgen und vor allem mit seinen Büchern auch Autoren, die viele von uns kennen, unter anderem den Henry Nouwen, prägt. Und das ist die Leute, die eben so ein bisschen, vielleicht in unseren Gefilden bekannt sind, christliche Bücher geschrieben haben, Herzensbücher geschrieben haben, die sind von Dallas Willard vor allem inspiriert worden. Und wenn man das Buch liest, dann braucht es eben ein bisschen Mut und man muss sich auch ein bisschen durchbeissen. Und das sage ich jetzt einfach als Warnung und Ermutigung zugleich. Also nicht aufgeben, wenn es ein bisschen zäh wird. Lohnt sich absolut. Und jetzt ist es nicht so, dass wir nach dem Leseplan, der da dabei ist, ganz genau die Themen dann abarbeitet in den Predigten, in diesen 6 Predigten, sondern wir gehen so ein bisschen Schritt für Schritt durch die Thematik durch und wir, oder ich werde immer wieder zitieren, auch aus dem Buch, natürlich aus dem Abschnitt vor allem, wo wir jetzt gerade vor uns haben. Und sie denkt, nicht, dass man hinten drin liest, sondern nicht, dass man vorausliest, sondern dass man hinten drin liest. Das heisst, eine lange Erfahrung, wenn du heute noch eins mitnimmst und morgen anfängst. Dann sage ich am Schluss noch etwas zum Buch. So viel mal zu dem. Heute starten wir mit dem Thema Jünger wird man durch Berufung, aber das ist ein Geschenk. So ganz grundsätzlich vorweg, was sagt Dallas Willard zum Jüngersein? Zitat, Seite 17. Das Leben im Reich Gottes, das viele wunderbare Früchte trägt, besteht aus einer interaktiven Beziehung mit Gott und seinem einzigartigen Sohn Jesus, die sich in der steten Gegenwart des Heiligen Geistes entfaltet. Also man wird so in der Nachfolge von Jesus wie ausgefaltet. Es wird immer mehr draus und es wächst gute Frucht, wie der Dallas Willard an dieser Stelle sagt. Wie ist man eigentlich damals jünger geworden? Zur Zeit, wo Jesus auf dieser Erde rumgelaufen ist. Damals war es so, dass Kinder, Buben, eben in die sogenannte Tora-Schule gegangen sind. Und dann mussten sie auswendig lernen. Und das war dann zum Teil nicht wenig. Oder meistens haben sie mal die ersten Bücher, also das Gesetz, Das haben wir heute, das Gesetz ist eingebaut in die 5 Bücher Mose. Da haben die armen Kerle müssen auswendig lernen oder dürfen auswendig lernen. Das war vielleicht nicht für alle ein Müsse. Also das waren noch relativ junge Buben, vor allem Buben. Dann ist es weitergegangen, also wenn die erste Phase durchlaufen war, dann sind sie zecko sozusagen. Aber nicht alle, die einen haben dann bereits aufgehört und sind dann, haben bei ihrem elterlichen Betrieb, beim Vater oder so mitgeschafft und haben Handwerk eigentlich ausgeübt. Die Elite ist in die Zecke gekommen. Und die haben dann weiter studiert, die haben dann auch die prophetischen Schriften gelernt, viel auch auswendig gelernt. Also wenn jemand die Zecke abgeschlossen hatte, damals, ein junger Kerl, dann hat er also sehr viel auswendig können und auch wesentliches verstanden davon. Nach der Zecke sind wieder ein paar heimgegangen und haben aufgehört und sind so ins Berufsleben. Und die Elite von der Elite, die ist dann in die nächste Stufe. Das sind relativ wenig gewesen. Die haben dann gesagt, okay, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, aber ich will dort ganz rauf. Ich gehe zu einem Rabbi in die Schule. Ein Rabbi war damals ein theologischer Lehrer gewesen, also ein Schriftkundiger, einer, der gewusst hat, um was das geht. Und der hat nicht nur können, vielleicht Gesetze und prophetische Bücher aufsagen, sondern der hat die auch ausgelegt und interpretiert. Und in der Diskussion mit anderen Rabbis haben die Schriften für die Leute ausgelegt und versucht, das Leben hier zu interpretieren. Und jetzt sind die jungen Buben, schon bald Bursten, Teenies, sind dann zum Rabbi. Also, nicht in der Gruppe, sondern einer hat gesagt, okay, ich will ganz rauf, ich will ein Rabbi werden irgendwann, ich gehe jetzt zu einem Rabbi in die Schule. Und dann ist er zum Rabbi gegangen, zum Beispiel, einer hat, der ist bekannt, sehr bekannt war damals, der Rabbi Hillel. Also geht der Bub, der Burst zum Rabbi Hillel und sagt, Rabbi, ich habe die ersten zwei Stufen durchlaufen, mit Erfolg absolviert. Rabbi, ich möchte werden wie du. Kann ich auf deinen Weg mitgehen? Kann ich von dir lernen? Ich möchte bei dir von dir lernen, wie die Schriften zu verstehen sind, wie die auszulegen sind. Ich möchte mit dir gehen, auf deinem Weg. Und dann hat es so ein geflügeltes Wort gegeben. Rabbi, kann ich unter dein Joch kommen? Also ein Bild oder, von zwei Rindern, die ein Joch haben, wo die gleiche Straße gehen. Und es ist nicht ums Joch gegangen, weil der Kock drückt, sondern, Rabbi, kann ich auf deine Straße, nimmst du mich bitte mit und dann schaue ich dir immer zu, ich lasse dir zu, ich lerne von dir und eines Tages will ich sein wie du. Und ich werde da können werden, wenn du mich mitnimmst. Und dann ist der Rabbi in sich gegangen. Und tief innen hat er sich überlegt, hat es Potenzial, dass es sich lohnt, dass ich den grossen Rabbi Hillel jetzt mitnehmen unter mein Joch auf meinen Weg und dass der von mir lernt. Und wenn er zum Schluss gekommen ist, der Kerl hat eine grosse Klappe und der bringt da nicht mit oder der hat das Potenzial nicht, um wirklich ein grosser Rabbi zu werden, dann hat er gesagt, tut mir leid, geh heim, dich nehme ich nicht mit. Und wenn er den Eindruck hat, der hat das Potenzial, dann hat er gesagt, okay, komm unter mein Joch. Und dann ist der Bursch zu dem Rabbi gegangen und ist dem nachgefolgt, real mitgegangen. Wo der Rabbi war, ist der auch gewesen. Wenn der Rabbi irgendwo gelehrt hat, in einer Synagoge oder wo auch immer, dann ist der dabei gewesen, der Jünger. Und dann ist es ein Jünger vom Rabbi Hillel geworden. So hat das funktioniert. Und jetzt kommt Jesus, auch als Rabbi, und sie stutzt genau umgekehrt. Niemand kommt auf die Idee und sagt, Rabbi Jesus, könnte ich unter dein Joch kommen? Ich will von dir lernen, ich will werden wie du. Sondern es ist genau umgekehrt gelaufen. Der Rabbi Jesus ist so übers Land gezogen und hat bestimmte Leute angesprochen. Das hat ein Rabbi damals normalerweise nicht gemacht. Sondern Jesus ist richtig aufgefallen mit dem, dann er hingegangen ist und gesagt hat, hey du, komm unter mein Joch, folg mir nach, wird mein Jünger. Viele von uns kennen die Geschichte, wo da aufgeschrieben ist, wie Jesus als Rabbi Jünger berufen hat. Wir lesen im Markus-Evangelium Kapitel 1. Als er aber am See, also Jesus, am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas, also es ist gerade ein Familienmeeting geworden, Die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Die haben wahrscheinlich schon mal irgendwann die ersten Gesetzesbücher auswendig gelernt, aber die sind relativ bald dann zu ihrem Vater ins Fischereigeschäft eingestiegen und haben mitgeholfen. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Kannst du dir vorstellen, was der Vater für einen Schock hatte? Die Zukunft von seinem Betrieb läuft davon. Wenn du damals zu einem Rabbi studieren wolltest, in die Nachfolge, zum Beispiel vom Rabbi Hillel, dann hast du sehr viel Potenzial gebraucht, hast viel müssen können und es hat also einiges gebraucht, damit man in diese Schule kam. Man könnte fast sagen, die mussten das erste Mal etwas beweisen, dass sie es wert waren beim Rabbi Hillel in der Schule. Bei Jesus ist es genau umgekehrt. Gar nichts gibt es zu beweisen. Sondern Jesus spricht ganz normale Leute, nicht die Besten von den Besten, nicht die Eliten, ganz normale Leute mitten aus dem Volk an und sagt, komm unter mein Joch, folg mir nach. Und an einer Stelle hat Jesus auch klar gemacht, Achtung, mein Joch, das ist nicht wie beim Ochsengespann, wo einem drückt im Nacken. Nachfolge Jesu ist nicht schwer, drückend. Sondern Matthäus, Evangelium Kapitel 11, hat er gesagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist nicht so eine mühsame Geschichte, wenn du da prophetische Schriften auswendig lernen und da oben und abend auslegen und so weiter. Da geht es um etwas ganz anderes. Da geht es nicht um einfach Wissenserweiterung, sondern da geht es um eine Herzenserweiterung und Herzensumgestaltung. Mein Joch, sagt Jesus, mein Weg, der ist nicht schwer. Aber die Jünger mussten eine Entscheidung fällen und sagen, also, wo Jesus sie angesprochen hat, haben sie eine Entscheidung fällen und sagen, okay, ich komme mit. Und mit dem haben sie dann den Ort, die Situation, die Familie verloren, wo sie bisher drin waren und sind Jesus nachgefolgt. So ist man damals Jünger geworden. Und heute wird man eigentlich ganz ähnlich Jünger. Das kommt immer wieder im Neuen Testament vor, wie man heutzutage jünger wird. Und ein Beispiel habe ich hier aufgeschrieben. Das Zitat aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3. Dort schreibt der Petrus, in seiner göttlichen Macht, also Gott selber, hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Und jetzt kommt der Punkt. Er hat uns den erkennen lassen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. Gott hat sich offenbart, er hat sich uns gezeigt, er hat uns angesprochen, er hat sich von uns erkennen lassen. Wir Menschen, behaupte ich, sind hochspirituelle Wesen. Wir alle und ganz viele Menschen, die auch nicht an Gott glauben, aber das kann man überall beobachten. Oder? Wir suchen ja sehnsüchtig. Auch ja, in den diversen Weltreligionen, überall spürt man etwas von dem. Wir sind uns mehr oder weniger einig, bis auf einige Ausnahmen. Es gibt mehr als das, wo wir sind und sehen und wo wir gar können anlangen können. Es gibt eine jenseitige Welt. Es gibt so etwas wie eine spirituelle Welt, eine geistliche Welt. Und die Frage ist ja, woher kommt das? Woher wissen wir das? Woher spüren wir das? Und der Schreiber vom Predigerbuch, es gibt in der Bibel, ziemlich genau in der Mitte, gibt es ein Buch, das Buch des Predigers. So heißt er. Und dort im Kapitel 3 sagt er, schreibt der Autor, dass Gott Ewigkeit in unsere Herzen gelegt hat. Das ist eine ganz spannende Formulierung. Ich kann es euch vorlesen. Predigerbuch, Kapitel 3, Vers 11. Er, Gott, hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Da bezieht er sich auf die Schöpfung, wie er da auch immer stattgefunden hat. Und auch die Ewigkeit hat er, Gott, ihnen, den Menschen, ins Herz gelegt. Und dann kommt ein bisschen frustrierter Nachsatz, Gedankenstrich, nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Das ist eben ein bisschen höher. Also, wir haben Ewigkeit in unseren Herzen und das ist egal, ob du Gott persönlich kennst oder nicht, irgendetwas steckt da drin. Das ist ja eigentlich logisch, oder? Wenn Gott der Schöpfer ist, dann kommt ja etwas von dem Jenseitigen, ist ja in dieser Schöpfung drin, in unserem Herz drin, das ist ja klar. Das Problem ist nur, wir können mit dem bisschen Ewigkeit in den Herzen können wir nicht das Werk von Gott und Gott selber ergründen. Das ist einfach zu wenig. Es braucht wie einen Impuls von außen, damit da etwas aufgeht. Und das ist das, was der Petrus da schreibt. Er, Gott, hat uns ihn erkennen lassen. Also es ist wie wenn man der Ewigkeit in meinem Inneren einen kleinen Stromimpuls versetzen und dann kommt Aktion drin, dann passiert etwas. Da können wir an diverse Stellen in der Bibel nachlesen. Zum Beispiel an einer anderen Stelle schreibt der Petrus, 1. Brief, Kapitel 2, Vers 9, Gott hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht berufen. Jünger, werdet gerufen, werdet von Gott angesprochen. Also könnte man sagen, wie wird man heute jünger? In dem, dass Gott einen Impuls in unser Herz einsetzt. Jetzt kann man das auch anders formulieren. Verschiedene Bibelstellen, vor allem im Neuen Testament, zeigen da, man könnte es fast ein bisschen plakativ sagen und sagen, der Heilige Geist geht um und setzt Impuls, spricht uns Menschen an, also unsere Herzen. Und dann gibt es Situationen, wo da wie auf eine Resonanz stößt und wo jemand, wie damals der Petrus und der Andreas, sagt, okay, also wenn du mich ansprichst, wenn du mich rufst, dann ich soll dir nachfolgen, dann folge ich dir nach. Das ist eigentlich gleich wie beim Petrus und bei Jesus damals. So passiert heute das Phänomen, dass Menschen jünger werden. Die Bibel braucht auch ein Wort dazu, ab und zu Metanoia, Sinnesänderung heisst da, oder Bekehrung, sagen wir. Oft im normalen Sprachgebrauch oder Wiedergeburt. So wird man heute jünger. Das heisst, ich habe da ein bisschen aufgezeichnet, der Impuls geht eindeutig von Gott aus. Und er ruft. So wird man jünger. Dann geben wir Antwort, positiv oder negativ, und dann kommt es zur Jüngerschaft, zur Nachfolge oder eben nicht. Jetzt, die ganze Geschichte ist noch ein bisschen, wie soll ich sagen, noch ein bisschen speziell. Und da müssen wir mal noch ein nächstes festhalten, nämlich das, was da passiert, das ist nicht etwas, was wir irgendwie verdient hätten, sondern es ist ein Geschenk. Es ist ein es gibt keinen Grund für Gott, dass er das müsste machen, uns ansprechen. Also nicht, weil wir so cool sind oder weil wir irgendwie irgendetwas machen, sondern es ist einfach, es kommt einfach von da. Ich bin versucht zu sagen, grundlos. Und da können wir nachlesen, wieder im Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 4. So hat er, Gott, uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Also das Größte, was du je erleben kannst. Das ist nicht irgendwie ein Mensch oder eine Situation oder ein Auto oder ein Haus oder materielle Güter oder so. Das Größte, was du erleben kannst, ist das da. Dass der ewige Gott dich persönlich anspricht. Nochmal zurück, analog zu dem, was Jesus mit den Jüngern gemacht hat damals. Das ist das Größte, was dir überhaupt als Mensch passieren kann. Du wirst von Gott angesprochen. Der Heilige Geist setzt den Impuls. An einer anderen Stelle schreibt der Paulus an die Epheser Christen damals, Kapitel 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Geschenk, Gottes Gabe ist es. Gott schenkt sich dir und mir. Gott redet dich und mich an grundlos. Also er hat schon Gründe, natürlich. Aber nicht von uns her. Wir sind kein Grund in dem Sinn. Oder wir machen nicht etwas und dann sagt er, okay, weil ihr so gut sind oder weil ihr so anständig sind, darum spreche ich euch an. Nein, es kommt nur von ihm aus. Und jetzt könnte man natürlich fragen, wie kommt er auf die Idee? Die Antwort ist ganz einfach, weil er, wenn man davon ausgeht, er hat uns geschaffen und wir sind nicht in der Beziehung mit ihm, dann fehlt ihm etwas. Und er hat Sehnsucht, dass da wieder hergestellt wird, was er sich eigentlich vorgestellt hat. Und darum geht der Geist Gottes als Gott, Dreieinigkeit habe ich da versucht darzustellen, geht um und spricht uns an und sagt, hey, du lebst im Fall nicht in dem Zustand, wo du dazu gemacht worden bist. Voll genau. Komm mit. Komm auf den Weg. Weil Gott da wieder möchte herstellen, was er eigentlich ursprünglich im Sinn hatte. Darum ruft er uns, darum beruft er uns. Er ruft uns in die Nachfolge. Und das ist pure Gnade. Das kommt von ihm aus. Es ist ein Geschenk. Jetzt ist das noch ein bisschen komplexer, weil, also man könnte da vielleicht jetzt noch anschreiben, oder, damit das überhaupt möglich wird. Die das Neue Testament gut kennen, wissen, da geht es noch um Erlösung. So, dass Gott macht es möglich, dass da überhaupt zu einer Beziehung kommt. Im ersten Moment antwortet mir und sagt, okay, ich komme mit oder nein, da will ich nicht. Also man wehrt ab und bleibt am Ort. Aber dann kommt relativ gleich die Frage, ich schreibe sie mal drunter, dann sagen wir, okay, also wenn man ein Geschenk macht, normalerweise, also wenn ich von dir ein Geschenk überkomme, dann gibt es so einen komischen Impuls, oder? Dann gibt es so wie eine, wie soll ich jetzt dem sagen, so eine Restschuld, oder? So denke ich, okay, du hast mir auf den Geburtstag etwas geschenkt, ich schreibe mir mal deinen Geburtstag sicherheitshalber schon auf, wenn denn du Geburtstag hast, weil man weiss, also wahrscheinlich wäre es schlau, ich würde dir auch etwas schenken dann. Also man fällt wie aus dem Anfangsmodus von einem einseitigen Geschenk raus. Und komischerweise, ich glaube, das steckt tief in uns drin. Und am Anfang sieht das noch gut aus, aber relativ gleich fragen wir, was soll ich denn tun? Also was soll ich denn für das Geschenk denn dafür tun? Man fühlt sich so wie in der Schuld. Und dann kommen wir irgendwann auf die Idee und sagen, okay, Gott, will du mir das schenkst, dafür vertraue ich dir. Ja, dafür vertraue ich dir. Dafür gebe ich auch Zeug weg. Irgendwie, ja, weil du mir das schenkst, schenke ich dir etwas zurück quasi. Also man sagt manchmal so, der Zehnte, ich gebe den Zehnte. So. Und dann geht es so ringsum. Ich gebe dir Kosam. Ich folge dir. Gott, ich danke vielmals, aber dafür mache ich das, was du sagst. So. Und dann geht es immer so ringsum. Und irgendwie wird das so wie zu einem Tauschgeschäft oder zu einem Deal. Ich gebe dir etwas, du gibst mir etwas. Und übrigens, Gott, ich vertraue dir, ja, dann wäre ich schon froh, du würdest mich jetzt segnen. Oder wenn ich eine schlechte Diagnose habe, gesundheitliche heilen. Das sagen mir nicht laut, das ist ja völlig klar. Aber ich habe den Verdacht, oder beobachte zumindest bei mir, dass man relativ schnell wie auf so ein Deal-Verhältnis auffährt. Also ich gebe dir, du gibst mir. Und Gott, jetzt habe ich dir das Leben lang vertraut. Wie habe ich das verdient, dass ich jetzt eine Krebsdiagnose bekomme oder was auch immer aufs Alter? Der Gedanke, wie habe ich das verdient, zeigt ja etwas von dem, ich habe es irgendwie, es ist mir entglitten, es ist zu einem Tauschgeschäft geworden. Gott gibt mir etwas, ich gebe ihm auch etwas. Übrigens, wer so denkt, ist bei den Jüngern in guter Gesellschaft. Der Petrus ist nämlich auch mal auf die Idee gekommen. Nur in dieser Zeit, wo er mit Jesus gegangen ist, hat er mal gesagt, Jesus, gell, denk dran, wir haben im Fall alles verloren. Was wird uns dafür? Könnten wir im Himmel einen guten Platz haben oder so? Tauschgeschäft. Jesus will aber nicht so etwas, und da zitiere ich den Dallas Willard im Buch, im ersten Teil schreibt er etwas von sogenannten christlichen Vampiren. Jesus will keine christlichen Vampire, die sagen, es Blut nehme ich von der Lösung. Das trinke ich aber nachher, hört der Spass auf oder wie auch immer. Nein, Jesus will etwas anderes, nämlich das Ansprechen von Gott soll dazu führen, das streichen wir durch, das ist kein Deal, sondern daraus folgt Jünger, Nachfolger, Schüler, Leute auf dem Weg, die mitgehen auf dem Weg von Jesus. Und das basiert, oder der Hintergrund ist reine Gnade. Gott spricht dich und mich an, und da gibt es nichts dafür. Es gibt auch keine Nachfolge dafür, sondern das ist einfach eine logische Folge. Wenn ich sage, Jesus, okay, ich habe es verstanden, ich stand auf und folge dir nach, dann ist es wie damals, dann verlasse ich den Rest und dann bin ich in der Jüngerschaft unterwegs. Und dann entwickelt sich das auf dem Weg. Jünger wird man unterwegs. Da ist man nicht zack und dann ist fertig, oder? Das wäre dann damals so gewesen, wie wenn der Petrus gesagt hat, okay, ich komme mit dir, laufe mit dir ums Haus herum und dann bin ich ja jünger, dann kann ich wieder heim arbeiten. Nein, nein, da geht dann immer weiter, mit Jesus unterwegs bleiben. Der Hintergrund ist ein Geschenk. Jetzt noch ein nächster Gedanke. Das habe ich schon gezeigt oder zitiert. Gottes Gabe ist es. Das steckt da dahinter. Ein nächster Gedanke, und mit dem mache ich ein bisschen nach vorne auf. Wie funktioniert denn die Jüngerschaft? Da kann man mit drei Stichworten, oder der Dallas Willard zeigt es mit drei Stichworten in seinem Buch, im ersten Teil, wo wir nächste Woche lesen können. So, es ist wie ein Dreieck oder drei Pöl, die aber miteinander in einer Wechselwirkung sind. Der erste ist Vertrauen. Das heisst, ich vertraue, dass Gott mein Leben in der Hand hat und dass er mich gut führt. Wenn ich mit ihm gehe, wenn ich auf den Weg gehe, dann vertraue ich ihm, mich ihm an. Das ist ein wichtiger Teil von Jüngerschaft. Der zweite Punkt oder der zweite Pol, es ist auf dem Weg, wenn man unterwegs ist, ist Interaktion mit dem Heiligen Geist. Also, ich bin permanent im Austausch mit Gott oder mit dem Heiligen Geist. Für da gibt es den Heiligen Geist, der kommuniziert zwischen Gott und mir. Ich bin permanent im Austausch und in der Interaktion mit dem Heiligen Geist. Auch wenn es ganz um praktische Fragen geht im Leben. Er ist ja der Erfinder vom Leben, vor allem übrigens. Also der Schlauste, den es gibt, der beste Wissenschaftler ist Gott. Also ich bin dauernd in Interaktion mit ihm. Und der dritte Punkt ist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gespässig, sagt der Dallas Willard, geistliche Übungen. Und mit geistlichen Übungen meint er eigentlich nichts anderes, als auf dem Weg mit Jesus mache ich bestimmte Sachen, die helfen, ihn immer besser kennenzulernen. Also die Rabbi-Schüler damals, die haben dann die Auslegungen von ihrem Lehrmeister auswendig gelernt. Nicht nur die Schriften auswendig gelernt, sondern auch da, wo die dann zu bestimmten Schriftstellen gelehrt haben, haben sie auswendig gelernt. Und dann vielleicht noch mit eigenen angereichert, okay, aber so ist das gegangen. Und heute lese ich die Bibel, ich bete, ich bleibe in der Interaktion, ich lerne vielleicht Bibeltexte auswendig, ich mache Zeit, jetzt von Ostern hin, vom Fasten oder, und so weiter und so fort. Über das werden wir auch noch ausführlicher nachdenken, was geistliche Übungen sind. Ohne das geht es nicht auf dem Weg. Also kann man Gott nicht einfach so zack besser kennenlernen. Es braucht alle drei Pöle. Immer wieder Gott vertrauen, er hat mein Leben in der Hand, auch wenn es unten durchgeht, wenn es schwierig wird. Über das werden wir auch noch reden. Dauernde Interaktion im Gespräch, im Hören mit dem Heiligen Geist, unterwegs bleiben und geistliche Übungen. Das bedeutet Jüngerschaft. Der Apostel Petrus fasst da wunderbar zusammen, ist im zweiten Brief, Kapitel 1, Vers 8. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, also eben in der Nachfolge von Jesus, desto mehr wird sich das auswirken und Frucht bringen. Und ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser erkennen. Und zum Schluss nochmal Dallas Willard, Seite 44, er schreibt, wer sich Jesus als Lehrer anvertraut, wird in diesen drei Bereichen Fortschritte machen. Damit bezieht er sich auf die drei Bereiche, die wir vorher jetzt gerade angesprochen haben. Natürlich gehört eigene Anstrengung zum Programm und es ist immer noch Platz nach oben. Aber es wartet ein ungeheurer Gewinn auf uns. Da finde ich den Hammer, die Formulierung. Gott will seinen Lebensstrom durch uns fließen lassen, jeden Tag und bis in Ewigkeit. Es macht absolut Sinn, Jesus nachzufolgen. Das könnten wir uns doch merken heute oder das mitnehmen. Gott ruft uns, er spricht uns an, der Impuls kommt von ihm, das ist Gnade. Einfach so, jeder Mensch spricht daran. Jetzt können wir uns entscheiden. Super, oder? Wir können uns entscheiden, wenn wir nachfolgen oder wenn wir nicht nachfolgen. Wenn wir uns dafür entscheiden, Jesus nachzufolgen, dann sind wir jünger und werden auf dem Weg immer jünger. Also immer mehr jünger, könnte man sagen. Also ist nicht zack, fertig und jetzt bin ich jünger und alles geht normal weiter wie vorher. Nein, dann gehe ich auf den Weg. Ich gehe unter das Joch, auf den Weg mit Jesus, lerne von ihm, wird von ihm prägt und mit dem kommt immer mehr von dem Strom, den Dallas Willard vorher gesagt hat, in unser Leben.